Ungefähr 30 Jahre nach Christus im Monat Nisan, das ist ungefähr so Mitte März bis Mitte April für uns, wurde Jesus auf den Hügel von Golgatha gekreuzigt. Jesus stand von den Toten auf, zeigte sich den Jüngern in Jerusalem und wie angekündigt fuhr er dann in den Himmel zu seinem Vater. Dann, 50 Tage nach seinem Tod, stand das traditionelle Erntedankfest an. Ein Ruhetag, wo sie bis zum späten Vormittag gefastet haben. Ein Tag, wo man sich versammelt hat, Gott gelobt hat, wo man ihm Dankopfer gebracht hat. Ein Erntedankfest, ein Dankesfest. Und genau an diesem Tag waren die Jünger versammelt mit einigen anderen Männern zusammen und plötzlich fing es an zu rauschen, wie ein heftiger Wind. Und jeder bekam so eine Zunge, wie eine Feuerzunge auf dem Haupt zugeteilt. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Stellt euch mal vor, das würde hier passieren. Es würde anfangen zu rauschen. Ich würde anfangen, in Russisch und in Englisch und in Chinesisch zu sprechen. Der Daniel, der würde hier in Plattdeutsch und in Spanisch moderieren. Das wäre schon ein bisschen komisch, oder? Die Männer damals haben sich gefragt, hä? Sind die Jünger betrunken? Was ist hier eigentlich los? Doch dann stand der Petrus auf und sprach zu den Männern, die aus ganz verschiedenen Orten zusammengekommen sind, und er erklärt ihnen, was da passiert. Und das ist, was der Daniel uns vorhin vorgelesen hat. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. In diesem Text wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Ich werde ihn nicht nochmal lesen. Ich habe den hier auf der PowerPoint mit dabei. Also ihr könnt damit rausschauen oder eure Bibel aufschlagen. Apostelgeschichte 2, 14 bis 36. Und das ist die erste Missionspredigt. Und diese Predigt, die hat wirklich sehr starke Aussagen. Und deshalb habe ich auch das Thema so genannt, die Heroldsbotschaft. Und ich werde diesen Text in drei Schritten durchgehen. Kurz davor wird beschrieben, wie der Geist kommt, wie die Männer aus verschiedenen Orten dabei sind und die sich halt fragen, was passiert hier, sind die Jünger betrunken? Könnt ihr eins weitermachen? Genau, das erste Thema, also den ersten Punkt, den ich genannt habe, die Heroldsbotschaft aus dem Alten Testament. Und Petrus nimmt seine Aufgabe sehr zu Herzen. Er steht mit den anderen 11 Jüngern zusammen auf und spricht zu den Männern von Judäa und die in Jerusalem wohnten. Er spricht also hauptsächlich zu Juden oder die zum Judentum dazugekommen waren. Und da war dann auch besonders das Zeugnis der 12, also Petrus plus 11 Apostel, wichtig, auch wenn nur Petrus in diesem Sinne hier gesprochen hat. Und er fordert sie auf, zuzuhören. Sie sollen die Worte, die er jetzt zu ihnen sprechen wird, auch zu Herzen nehmen, wahrnehmen. Es soll nicht nur zu einem Ohr reingehen und zum anderen raus, sondern das soll in ihrem Herzen eingehen. Also das soll in ihnen wirken. Er will, dass sie Jesus als den Auferstandenen anerkennen und ihn auch persönlich bekennen. Aber vorerst geht er auf den Vorwurf ein, dass die Menge ihn gemacht hatte. Fremde Sprachen sprechen ist eine Folge von Alkoholismus. Also anders gesagt, die Jünger waren betrunken, deshalb sprachen sie in anderen Sprachen. Vers 15. Dann sagt Petrus zu ihnen, es ist erst die dritte Stunde. Also für uns heute könnte man sagen 9 Uhr vormittags. Und im alten Judentum war das sehr unwahrscheinlich, dass schon 9 Uhr vormittags Betrunkene ihr Unwesen trieben. Also da fragt man sich, warum verhalten sich die Jünger so? Und da fragt man sich natürlich, warum? Vers 16 begründet Petrus ihr Verhalten. Es ist das, was der Prophet Joel angekündigt hatte. Joel kündigte dieses Geschehen schon an. Interessant ist, dass Petrus, genau wie Jesus nach seiner Taufe, nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes, Zitate aus dem Alten Testament nimmt, um das Geschehen zu begründen. Und dann zeigt Petrus einmal mehr, es geht ein roter Faden hindurch. Es fängt im Alten Testament an und der rote Faden geht im Neuen Testament weiter. Und die Predigt von Petrus besteht zur Hälfte aus Zitaten aus dem Alten Testament. Wir haben gleich, werde ich zeigen, haben wir ein Zitat von Joel. Danach kommen zwei Zitate von dem König David, also aus dem Psalmen. Es ist also nicht so unwichtig, wie viele meinen, das Alte Testament. Und für die Juden hatte die Schrift absolute Autorität und begründet auch das Geschehen. Und die alte Schrift ist heute Wirklichkeit geworden, sagt Petrus. Und sie sind Teilnehmer des göttlichen Geschehens. Die Männer sind Teil des göttlichen Geschehens. Und damit hatte der Petrus den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Sie sind Teil des göttlichen Geschehens. Und Petrus versucht während seiner ganzen Predigt den Männern zu zeigen, wie hier alles zusammenhängt. Die Kreuzigung, die Auferstehung und dass der Ausgießung des Heiligen Geistes nur ein weiteres Kapitel der gesamten Heilsgeschichte ist. Und was dieses auch besonders für ihn persönlich bedeutet. Die Verse 17 bis 18, das ist das Zitat, 17 bis 21, das ist das Zitat von Joel, das Petrus hier zitiert. Was sagt die Heraldsbotschaft aus dem Alten Testament? Joel kündigt in seinem Buch den Tag Jahwes an. Dass sich das dabei um den Gerichtstag handelt, wird aus der Botschaft von Joel klar. Und da müssen alle durch, auch Gottes auserwähltes Volk. Doch nur durch Gottes Eingreifen können sie davon befreit werden. Bevor aber der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts kommen wird, werden verschiedene Naturereignisse geschehen, wie auch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott verspricht, er wird den Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und daraufhin erwähnt Petrus hier im Text drei Gruppen. Alles Fleisch, Söhne, Töchter, junge Männer, Älteste und Knechte und Mägde. So sieht man, dass Petrus erst auf die gesamte Menschheit anspricht, dann mehr das Volk Israel, also Söhne, Töchter, Älteste und junge Männer und dann die zu einer besonderen Abhängigkeit zu Gott standen. Also wird der Geist auf alle ausgegossen. Wenn man jetzt den Text in Joel 3 mit Apostelgeschichte vergleicht, so sieht man, dass Petrus einen kleinen Satz hinzugefügt hat. Nämlich in Vers 18, ganz zuletzt. Und sie werden weissagen. Oder prophetisch reden, wie es einige andere Übersetzungen schreiben. Und damit wollte Lukas noch einmal stärker auf das Pfingstgeschehen hindeuten. Und damit hervorheben, dass Joel schon im Alten Testament angekündigt hat, der Geist wird kommen, und jetzt im Neuen Testament trifft es zu. Und Gott wird seinen Geist ausgießen. Und das erinnert uns an das frühere an die frühere Königszeit, denn da sah man, wie die Könige gesalbt wurden mit Öl, die als Werkzeuge Gottes dienten. Also König Saul, König David, König Salomo und so weiter. Und in den Versen 19 bis 20 finden wir, wie Joel so verschiedene Sachen beschreibt. Er beschreibt die Zeichen, Wunder, Es sind am Himmel und auf Erden. Er redet von Rauch und Blut und Feuer und die Sonne wird verfinstert werden und der Mond wird verfinstert werden. Ich glaube, das sind Verheißungen, die noch anstehen, worauf wir noch, die vor dem Tag des Gerichts eintreffen werden, aber worauf wir noch warten müssen. Was wir aber mit ganz Sicherheit sagen können, ist, dass wir dem Tag des Gerichts oder dem Tag des Herrn immer näher kommen. Wir haben es letzten Sonntag schon gehört. Die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Und Joel sagt als Prophet schon, dass diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen werden, gerettet werden. Und genau das hat das Volk Israel immer und immer wieder erlebt. Sie hatten starke Feinde. Situationen, wo sie überhaupt keinen Ausweg sahen. Wo es schien, dass die Feinde viel größer, viel stärker waren. Dass sie überhaupt gar nicht gewinnen konnten. Doch wenn sie Gott vertrauten, führte Gott ihnen treu durch. Er rettete sie. Anrufen hat so eine Bedeutung, dass man sagen kann, ich rufe Gott oder den Herrn an in meiner Not. Ich bete zu ihm. Apostelgeschichte 7 beschreibt die Geschichte von Stephanus, wo er gesteinigt wird. Und da wird dieselbe Wortwurzel gebraucht, um zu zeigen, dass er in seiner Not den Herrn anbetete oder anrief. Joel schreibt in seinem Buch von Ereignissen, die darauf schließen lassen, dass man dem Gericht nicht entfliehen kann. Und doch gibt es dem barmherzigen und gnädigen Gott, langsam zum Zorn und reich an Treue und Zuverlässigkeit, der uns retten will. Er will es. Wer also bis zum Ende darauf vertraut, dass wir nur durch Gottes Gnade gerettet werden, wird erlöst werden. Wer also den Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Heroldsbotschaft aus dem Alten Testament. Alle können den Heiligen Geist empfangen. Alle. Und alle können gerettet werden. Egal welches Geschlecht, egal welches Alter oder sozialen Status. Alle und jeder kann die Gnade Gottes in seinem Leben wirken lassen. Petrus zeigt den Menschen in Jerusalem, der Geist wurde im Alten Testament angekündigt und erfüllt sich jetzt. Er kommt jetzt, er ist jetzt erschienen. Aber er zeigt ihnen auch gleich, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Nicht nur das auserwählte Volk, nicht nur Personen mit einem bestimmten Status. Jeder. Jeder, ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob männlich oder weiblich, jeder hat die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und auch alle können den Heiligen Geist empfangen. Das bedeutet auch, dass du und ich den Heiligen Geist empfangen können und er uns helfen wird, im geistlichen Leben zu wachsen und standhaft zu bleiben. Ob du dich jetzt verlassen, allein, schwach, einsam, unfähig fühlst, er kann in deinem Leben wirken, er kann dich stärken. Was zeigt uns der Petrus noch in dieser Heroldsbotschaft? So kommen wir zum zweiten Punkt, die Heroldsbotschaft von Jesus. Die Verse 22 bis 32. Und Petrus fängt wieder so an, spricht zu den Männern jetzt aber von Judäa. Nicht nur von Judäa, sondern von ganz Israel. Und genau wie in Vers 14 sagt er, hört, hört, hört zu. Sie soll folgende Worte das zu Herzen nehmen, denn ich werde jetzt kein Märchen oder irgendeine ausgedachte Geschichte hier erzählen, sondern hört genau hin. Und die Männer von Israel haben es irgendwie nicht richtig gecheckt, was da abgelaufen ist. Die haben nur irgendwie die halbe Geschichte kapiert oder irgendwie das verstanden, dass es ein Märchen ist. Und so will Petrus ihnen jetzt zeigen, dass das Wirken Jesu auf Erden, die Kreuzigung, die Auferstehung und dass das alles eine Geschichte ist und die Ausgießung des Heiligen Geistes ist nur ein weiteres Kapitel in der gesamten Geschichte. Und Petrus spricht in Vers 22, Jesus den Nazoräer. Und sehr wahrscheinlich wollte der Petrus damit jetzt zeigen, ja, den Petrus aus Nazareth, den kennt ihr, der hat ja viele Wunder getan, der hat viele Gleichnisse erzählt und Geschichten erzählt, der ist allen bekannt. Jetzt, ab jetzt weiter geht es um diesen Jesus von Nazareth. Er hat außergewöhnliche Taten und Dinge gemacht, den kennt ja ihr. Und jetzt weiter geht es um ihn. Gott wirkt durch Jesus mit Machttaten, mit Wunder, mit Zeichen und so weiter. Und immer wieder in den Evangelien lesen wir von Wundern, Geschichten, Gleichnissen. Und immer wieder zeigt Jesus den Menschen, wer er so eigentlich ist. Dass er Mensch und Gott ist, dass er der rettende Messias ist. Er zeigt den Menschen, dass sie nicht durch eigene Kraft gerettet werden können, sondern nur mit seiner Hilfe. Und Petrus zeigt den Männern auf ganz einfache Art und Weise, dass Jesus, der mitten unter ihnen war, Gott ist. Sie hatten es also nicht mit einem Superman zu tun, von dem sie hoffen, dass er sie vielleicht von den Römern befreien würde, sondern mit Gott. Für die Männer war klar, dass er Wunder und Zeichen getan hat. Das hatten ja sie gesehen. Das war klar. Aber die Frage lag vielmehr in dem, wer Jesus denn für sie persönlich bedeutete. Denn für die religiösen und politischen Führer war Jesus ein Verbrecher, ein Volksverhetzer, der aus ihrer Sicht zu Recht am Kreuz hing. Wer ist Jesus für dich persönlich? Wer ist Jesus für dich persönlich? Eine coole alte Geschichte? Ein Mythos? Ein Prophet? Ein Schriftgelehrter? Ein Rätsel? Oder vielleicht nur eine Notrufnummer? Oder ist er doch etwas mehr? Wer ist Jesus für dich persönlich? Petrus erklärt den Männern, dass es Gottes Plan war, dass Jesus leiden und sterben musste, um damit die Menschheit gerettet werden konnte. Und bei den Jüngern dauerte ja das eine ganze Weile. Jesus hat ihnen immer und immer wieder versucht, das Gesamtbild zu erklären. Und sie haben es schwer kapiert. Das dauerte lange. Und in Vers 23 nicht ganz verkneifen, uns um zu sagen, ihr seid eigentlich die Schuldigen, dass Jesus leiden musste und gekreuzigt wurde. Die Heiden, die Gesetzlosen, die waren nur das Werkzeug. Die Sünde im Menschen und ihr Unglaube ist die Ursache, dass Jesus ans Kreuz ging. Petrus erzählt ihnen nicht eine Geschichte, die vielleicht irgendwann passiert ist oder die sich vielleicht gut anhört. Nein, vor 50 Tagen nur starb Jesus mit Blut überströmt am Kreuz. Und dieses Ereignis war den Männern noch ganz, ganz präsent. Das war ja noch nur 50 Tage zurück. Als ob es gestern geschehen war. Ihr seid die Mörder, sagt Petrus. Um euretwillen musste Jesus sterben. Es gab keine Ausrede wie, nein, wir waren das nicht. Es waren die anderen. Petrus zeigt ihnen, wegen unserer Sünden musste Jesus am Kreuz sterben. Nicht, weil es cool aussah oder wegen irgendeines Verbrechens, sondern um uns zu retten. Deshalb. Die Auferweckung ist etwas ganz Besonderes. Vers 24. Gott weckt Jesus von den Toten auf. Petrus vergleicht dieses besondere Ereignis, Geschehen, mit einer Geburt eines Kindes. Wenn die Geburtswehen erst eintreten, kann die Mutter nicht sagen, hey Herbert, du bleibst hier erst nochmal drin, das passt noch nicht, warte erst nochmal. Das kann sie nicht. Und die sinnhafte Welt kann auch nicht sagen, Jesus, bleib erst nochmal im Grab, das passt noch nicht. Petrus zeigt hier, dass Gott auch die Macht über den Tod hat. Martin Luther, der schrieb ein Lied über den Menschen folgendes. den Tod niemand zwingen konnte, bei allen Menschenkindern, das macht alles unsere Sünde. Kein Unschuld war zu finden. Davon kam der Tod also bald und nahm über uns Gewalt und hielt uns in seinem Reich gefangen. Soweit das Zitat. Die Menschen können den Tod wegen der Sünde nicht besiegen. Das können wir nicht. Doch Gott hat die Macht dazu. Petrus zeigt den Männern hier ganz klar, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Petrus, als mittlerweile sehr guter Theologe, als Jünger Jesu, bringt dann auch gleich ein Bibelvers als Beweis hervor. Ab Vers 25 zitiert er dann Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Ein Psalm des Patriarchen David, so nennt ihn Petrus, um den Juden, also um zu zeigen, was für eine besondere Bedeutung der König David für die Juden hatte. Und die Verse 25 bis 28 beschreiben die Bewahrung durch Gott in allen Lebenssituationen, selbst auch im Tode. Jesus sitzt zu Rechten Gottes, das gibt Hoffnung und Grund zum Jubeln. Er wird ihn nicht im Hades zurücklassen, noch ihn verwesen lassen. Er wird ihm Leben und Freude schenken. Und dann ab Vers 29 beschreibt Petrus den Text von Psalm 16. Er erklärt ihn sozusagen, den Psalm. Er schreibt: Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Petrus bestätigt nochmal, dass David tot ist. Er ist begraben worden. Und im Süden von Jerusalem haben wir das Denkmal, haben wir das Grab. Als Beweis. Und damit zeigte Petrus, dass David nicht von sich selbst hier reden konnte, sondern von Jesus sprach. Und Vers 30 schreibt dann so: Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Gott hatte David nämlich in 2. Samuel 7, Vers 12 und weiter versprochen, dass er einen Nachkommen kriegen würde, der für immer auf dem Thron bleiben würde. Und Vers 31 sagt Petrus dann weiter: Hat er, also David, voraussehend von der Auferstehung des Christi geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat? Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Mit Jesus ist also genau das geschehen, was David vorhergesagt hatte. Er starb, wurde aufgeweckt für immer, ehe die Verwesung eintraf. Und damit sagte Petrus aus: Seht, David spricht hier nicht von sich selbst, sondern von Christus. Und es gab damals im alten Judentum eine Sekte, die behauptete, David wäre derjenige, der gestorben wäre und auferweckt worden ist und in den Himmel gefahren ist. Und das widerlegt Petrus hier. Also die Heraldsbotschaft von Jesus ist auferweckt worden. Warum ist das eine Heraldsbotschaft? Wäre Jesus nämlich tot geblieben, hätten wir keine Hoffnung auf Erlösung. Das würde bedeuten, dass Jesus den Tod nicht besiegt hat und deshalb tot geblieben wäre und am Tag des Gerichts nicht für uns eintreten kann, weil er tot ist. Er ist auferstanden, er lebt. Das bedeutet, er wird am Tag des Gerichts für uns beim Vater für unsere Sünden einstehen. Und somit erhalten wir die Rettung für die Ewigkeit. Jesus war nicht nur Mensch, er war Gott und hatte die Macht, den Tod zu besiegen. Mein Jesus lebt. Und deine? die Heraldsbotschaft für uns, die Verse 33 bis 36, die große Heilsgeschichte geht weiter. Sie hört nicht mit der Auferstehung Jesu auf. Jesus wird erhöht, das bedeutet, Gott holt ihn zurück zu ihm in den Himmel. Und er wurde im Himmel zu Rechten Gottes gesetzt, sozusagen als rechte Hand Gottes. Und von dieser Machtposition aus schickt Jesus den Heiligen Geist auf die Menschen. Er gießt ihn auf die Menschen. Und diese Ausgießung des Geistes hat zur Folge, dass die Jünger anfingen, in anderen Sprachen zu reden, dass Zungen wie Feuer auf ihnen verteilt wurden. Der Beistand, der kommen sollte, der wiederholt angekündigt wurde in den Evangelien, ist jetzt genau an Erntedankfest erschienen und führt Christi Werk hier auf der Erde weiter. Er führt Christi Werk hier auf der Erde weiter. Und Petrus braucht in Vers 34 und 35 noch ein Zitat aus Psalm 110, Vers 1, um zu beweisen, dass es sich dabei nicht um die Auferstehung Davids handelt, sondern um Christi Auferstehung. In Matthäus 22, Vers 41 braucht Jesus den gleichen Psalm, um zu beweisen, dass es dabei auch nicht um David geht, sondern um Christus. Petrus zeigt den Männern von Israel ganz klar, dass David nicht von sich selbst spricht, sondern von Christus. Und die Jünger und viele mehr konnten bestätigen, dass Jesus wirklich auferstanden war und in den Himmel gefahren war. Die letzten Worte von Petrus sind dann Vers 36. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ganze Haus Israel, nicht nur die Pharisäer oder religiösen Männer, sondern alle sollen mit Sicherheit erkennen, Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Damit sagt Petrus, dass Jesus Herr ist. Herr wurde übrigens als Ersatz von Jahwe gebraucht. Es ist möglich, dass Petrus den Männern zeigen wollte, nochmal klar machen wollte, Jesus ist der Besitzer und Gebieter von allem. Er ist Gott und er hat die Macht über alles, über Tod, über Schöpfung, über Sünde und so weiter. Es war nicht nur eine gute Person, die hier auf Erden lebte und ein paar so Supergaben hatte. Es war Gott. Und des Weiteren sagt Petrus zu ihnen, Jesus ist Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Gott hat Jesus zum gesalbten König gemacht. Der Heilskönig aus der Nachkommenschaft von David. Der ersehnte Retter war er. Er ist der Messias, der von allen das Heil, der allen das Heil ermöglichen kann. Petrus sagt aber noch weiter zu den Männern, diesen Herrn und diesen Christus, den habt ihr gekreuzigt. Ihr habt ihn verstoßen. Ihr wolltet nichts von ihm. Mit anderen Worten, die Perle lag in eurer Hand. Ihr habt sie weggeworfen. Ihr habt das Geschenk nicht angenommen. Es stand euch zur Verfügung. Jesus ist Herr und Christus, die Heraldsbotschaft für uns. Er ist Gott und Retter gleichzeitig. Hast du erkannt, wer Jesus in Wirklichkeit ist und was er für dich vorbereitet hat? Hast du es erkannt? Was machst du mit der Perle, die dir zur Verfügung steht? Fassen wir zusammen. Petrus schließt seine Predigt mit dem Vorwurf, ihr habt den Herrn und den Christus gekreuzigt. Damit ist Schluss mit dem billigen Spotten. Auch mit den ratlosen Fragen, was soll das? Warum reden die Jünger hier so in fremden Sprachen? Was soll ihr Verhalten? Damit ist Schluss. Aber die Männer von Israel haben die Heraldsbotschaft aus dem Alten Testament verstanden. Dass der im Alten Testament angekündigte Geist ausgegossen wurde und dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Das haben sie verstanden. Und sie haben die Botschaft von Jesus kapiert. Er ist wirklich auferweckt worden. Es war nicht David, es war Jesus. Und sie haben gemerkt, sie haben Gott, den Messias, den Herrn und Christus gekreuzigt. Ihnen gingen plötzlich die Augen auf und sie verstanden, dass das Verhalten der Jünger. Ah, jetzt verstehe ich die gesamte Geschichte. Wenn du sagst, ich verstehe sie noch nicht, dann mach ich dir Mut, nimm die Bibel und lese dieses Kapitel noch einmal. Apostelgeschichte 2. Oder lass sie dir von irgendjemandem noch einmal erklären. Wenn du sie verstanden hast, wie die Männer, und du dich fragst, was soll ich jetzt tun? Dann will ich zum Abschluss einen Vers vorlesen, den Petrus ihnen als Antwort gab. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen.